18. Januar, 18 Uhr. Es hat angefangen zu schneien. Der erste Schnee in diesem Jahr. Meine Frau und ich haben unsere Cocktails genommen und stundenlang am Fenster gesessen und zugesehen, wie riesige weiße Flocken vom Himmel herunterschweben. Es sah aus wie im Märchen, so romantisch. Wir fühlten uns wie frisch verheiratet. Ich liebe Schnee. 17. Januar. Schnee. Wundervoller Schnee. 30 Zentimeter letzte Nacht. Die Temperatur ist auf minus 20 Grad gesunken. Die Kälte lässt alles glitzern. Der Wind nahm mir den Atem, aber ich habe mich beim Schaufeln aufgewärmt. Das ist das Leben. 21. Januar. Der Strom ist wieder da, aber nochmal 40 Zentimeter von dem verdammten Zeug letzte Nacht. Noch mehr Schaufeln. Hat den ganzen Tag gedauert. Der beschissene Schneepflug kam zweimal vorbei. Wollte eine Schneefräse im Baumarkt kaufen. Die hatten keine mehr. Kriegen erst im März wieder welche rein. Ich glaube, dass sie lügen. 24. Januar. 20 Zentimeter. Der Schnee ist vom Schneepflug so fest zusammengeschoben worden, dass ich die Schaufel abgebrochen habe. Dachte, ich kriege einen Herzanfall. 25. Januar. Eingeschneit. Der Gedanke an Schneeschaufeln lässt mein Blut kochen. Gott, ich hasse Schnee. Dann kam der Schneepflugfahrer vorbei und hat nach einer Spende gefragt. Ich habe ihm eine Schaufel über den Kopf gezogen. Meine Frau sagt, dass ich schlechte Manieren habe. Ich glaube, dass sie eine Idiotin ist. Wenn ich mir noch einmal Wolfgang Petri anhören muss, dann bringe ich sie um. 29. Januar. Nochmal 30 Zentimeter. Mein Nachbar sagt, dass ich das Dach freischaufeln muss oder es wird einstürzen. Das ist das Dämlichste, was ich je gehört habe. Für wie blöd hält der mich eigentlich? 30. Januar. Das Dach ist eingestürzt. Der Schneepflugfahrer verklagt mich auf 50.000 Euro Schmerzensgeld. Meine Frau ist zu ihrer Mutter gefahren. Für die Nacht 25 Zentimeter Schnee vorhergesagt. 31. Januar. Hab den Rest vom Haus angesteckt. Nie mehr schaufeln. 1. Februar. Mir geht es gut. Ich mag die kleinen Pillen, die sie mir dauernd geben. Warum nur bin ich ans Bett gefesselt?
Komport Nummer 367, Zypregung. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 367. Komport, den ich am heutigen, scheiße, es schneit schon wieder, Freitag, dem 22. März, zwei Tage nach Equinox, aufgenommen habe. Was haben wir?
It is 9:47.
Jawohl, und es schneit schon wieder, immer noch, wie auch immer. Der Winter ist nämlich längst noch nicht vorbei. Und weil es schon wieder und immer noch schneit, habe ich hier den irren Schneeschipper aus dem SWR3-Gag des Tages eigentlich vom 21. Januar reingeklebt. Als Intro. Der Titel nebenbei hat mit Zypern zu tun, kommt in Teil 2. Was ihr hier nämlich wieder auf die Ohren bekommt, sind wieder die üblichen drei Teile, bestehend aus zwei Teilen Politik, einem Teil Tech inklusive Mafia und Space. Und ja, das Lügenschutzgeld kommt auch nochmal drin davor. Und was ihr jetzt genau hören könnt, wenn ihr einfach am Stück weiterhört, ist dann... Teil 3, die Technik-Ecke, nur echt mit Fanboy-Meldungen, ein paar Mafia-Meldungen, ja, Lügenschutzgeld kommt dann heute noch durch den Pimpesrat und ja, ich hau auch noch mal ein bisschen auf Google ein und da gibt's noch mal was Neues von der Arbeit und mehr. Minus 2 Grad, leid snowiger, definitiv leider, ja. Broken Cloudsige, ne, ziemlich komplett zu. Chillige Greetings, die... Minus 2, komfortabel mit minus 6. Es könnten aber auch minus 3 sein, die dann windchillen wie minus 6. Weil der Wind macht irgendwas zwischen 9 und 15 km/h hier aus dem Northeast. Cheap, cheap. Ja, wir haben eigentlich offiziell Frühling, weil gestern 12.02 Uhr war schließlich Equinox. Tagsüber. Nox, ja. Und eigentlich schneit es. Nun ja. So, da hätte ich dann aber jedenfalls mal wieder die Fanboy-Ecke, die erstmal mit einem Billig-Gerücht losging, weil nämlich KGI Securities Analyst Ming-Chi Kuo ein bisschen Material gerüchtet hat, was das Billig-iPhone anginge. Und zwar meinte er, es includes a super thin plastic casing mixed with glass fiber. The hybrid material is designed to increase the case's overall durability, while also saving weight and making for a thinner overall design. Quo also adds that there will be multiple color options for the low-cost iPhone, along the lines of the recent Apple Touch updates from last fall. The new report from Quo is designed to counter information from notoriously hit-or-miss source DigiTimes, released earlier in the week, which claimed a large 5-inch display on the budget iPhone, with manufacturing shifting to suppliers other than Foxconn. Neither claim is true, according to Quo's information. Na, oder anders ausgedrückt, der hat sich da mal hingesetzt, der oder die, ich weiß gar nicht, hat sich hingesetzt und hat einmal so ein paar von den Gerüchten von DigiTimes als nein, stimmt nicht, verneint. Nur weiß man nicht, was davon dann stimmt. Also genau wissen werden wir es im Zweifelsfall erst, wenn das Produkt da ist. Und was hat das dann eigentlich mit dem iPhone Physik, Chemie, Mathe Plus zu tun? ja. Apple has been cautious about entering the low-cost market in the past, repeatedly saying that it won't compromise device experience in order to hit a certain price target. Jawohl. But recently, the value of low-cost iPhone in the Apple stable, which can be made available cheaply to prepaid customers in markets like India, where subsidies aren't an option, has become apparent. Blablabla. Also, ja, ne, der hat dann so ein paar Gerüchte rausgelassen. Gucken wir mal. Das war mir allerdings alles ein bisschen zu dünn, als ich da irgendwie viel draus hätte machen können, aber hey. Dann gibt's Maildrop, und zwar Dropbox hat das gemacht, was die Firma Mailbox nämlich schon die ganze Zeit haben wollte, nämlich gekauft. Und nicht die App, sondern die Firma. Mailbox, das ist eine Firma, die eine App rausgebracht hat, mit der man angeblich ganz großartig seinen Google Mail Account verwalten können könnte. Ständchen gilt es natürlich nur so lange, bis Google dann irgendwann beschließt, den Mail Account abschalten zu wollen, weil den ja eh keiner nutzt. Ständchen. Und da war von Anfang an klar, irgendwie, die wollen gekauft werden. Die haben kein Modell, wie sie alleine irgendwie zum Funktionieren kommen können. Das war auch noch irgendwie der Trick mit, ja, und dann kaufst du die App und dann meldest du dich da an und dann kannst du quasi eine Nummer ziehen. So. Und dann kannst du irgendwie ein paar Wochen, Monate, wie auch immer, später wiederkommen und dann kannst du vielleicht das Ding benutzen. Erschließt sich mir jetzt nicht, inwiefern ich das wollen sollte, aber ja, danke fürs Angebot, ne? So, und das hat sich jetzt also Dropbox, die Firma, gekauft und ja, gucken wir mal, ne? Schub, da gab es jetzt auch noch nicht viele neue Änderungen. So, dann gibt es eine A5-Analyse. Und zwar bei Anantech gibt es dann den A5, die A5-CPU in dem neuen Apple TV, die ja mal ein bisschen untersucht wurde. With no change to process technology, I can only assume that the reduction in power consumption came from other architectural or silicon optimizations. The significant power reduction is the only thing that makes me wonder if this new A5 silicon isn't destined for another device, perhaps one powered by a battery. That's pure speculation, however. It could very well be that the A5 in the Apple TV is just lower power for the sake of being better designed. Overall, it seems like this new custom A5 was made for an economical reason, but those power savings are pretty massive. If only Apple was working on a small battery-powered new iOS device, schreibt MG Siegler und macht damit irgendwie auf mich den Eindruck, dass er irgendwelche Informationen hat. Weil das klingt mir so irgendwie nach, Ich weiß da was. Aber hey, also die neue CPU im Apple TV ist so viel energieeffizienter, aber nur eine A5-CPU. Was dann eben die Frage aufwirft, wofür die denn gut sein könnte. Ja. So, dann gab es auch wieder ein Mini-Rücht, ein neues. Paul Semenza, an analyst at market research firm Display Search, tells CNET that an iPad mini with Retina display could debut in the third or fourth quarter of this year. Also ein Display Fritzer meint, ein retiniertes Mini könnte im dritten oder vierten Quartal dieses Jahr auf den Markt kommen. Was ja irgendwie mit einem ein Jahr nach Markteinführung gibt's ein großes Produktupdate zusammenpassen würde. Nun ist der Witz bei Apple der, dass sie in den letzten Monaten so wenig vorhersagbar geworden sind, dass man eben aus der Vergangenheit nicht vorhersagen kann, dass sie tatsächlich ein Jahr zwischen Produktschritten warten bei einem neuen Produkt wie dem Mini. Und von daher, ja, könnte sein, dass sie vorher nochmal irgendwie eine neue Version rausbringen, wo sich dann die Frage aufdrängt, was das dann Tolles kann, dass man das unbedingt haben wollen würde. Aber hey. We're seeing potential in the third quarter of the panel production for a higher resolution iPad Mini. So, also, ja, die Auflösung, die er dann da in den Raum stellt, ist eben genau das, was man auch erwarten würde, nämlich einfach je Dimension doppelt so viele Pixel, was dann insgesamt viermal so viele Pixel macht, oder anders ausgedrückt, das Mini dann auf die Auflösung von dem retinierten großen iPad bringen würde, was es ja auch schon in der dritten und vierten Generation, beziehungsweise dritte und eigentlich dreieinhalbte Generation, weil vierte Generation ist ja totaler Blödfunk, gibt. Aber ja, so, ja, ist mal eine Aussage. So, aus Display-Sicht, drittes oder viertes Quartal wäre möglich. Was dann noch die Frage aufwirft, gibt es da noch irgendwie andere Kriterien, die da eingehalten werden müssen? Sowas wie Akkulaufzeit, CPU-Power, Dicke. Ja, also gerade Dicke war ja das eine Problem, was das dritte Generation iPad relativ hatte. Wobei so unheimlich viel dicker ist es halt auch nicht. Es ist halt dicker, wenn du es direkt neben das zweite Generation iPad legst. Ja, dann fällt es mal auf. Oh, ist ein bisschen dicker. Oh mein Gott. Das ist doch ein ganzer Millimeter. Ja, aber ja. So, dann gibt es München 2. Irgendwo in München soll nämlich ein zweiter Obstladen entstehen. Ist da so als Meldung natürlich irgendwie nicht im amerikanischen Internet aufgetaucht, sondern das gibt es dann wieder nur bei den deutschen Gerüchterstattern, weil die Amerikaner interessieren auch Obstläden neue in Deutschland nicht. Also irgendwo in München soll es einen zweiten Obstladen geben, von dem ich noch nicht mal wüsste, dass es irgendwo Standortgerüchte gegeben hätte. Aber hey, da kann man sich jetzt irgendwie jedenfalls drauf bewerben. So, genauso wie es in Hannover eine Baustelle gibt und in Berlin gibt's, ich meine, da gibt es sogar Leute, die da eigentlich hätten arbeiten sollen, die aber wild gemutmaßt ist im Flughafen, da noch nicht arbeiten können. Wie auch immer. So, dann iOS 6.1.3 ist dann am Dienstag. Und das sogar ein bisschen früher als sonst. Nämlich nicht 19 Uhr bzw. 18 Uhr, weil die haben ja schon Sommerzeit, wir nicht. Aufgeschlagen, sondern schon irgendwie 17.30. Da hatte ich das iPhone 5 gerade einfach mal, weil es irgendwie so insgesamt so ein bisschen struwelig war und ich dachte, naja, vielleicht willst du mal einen Reboot. Hab ich dem den Reboot verpasst. Und dann meint er zu mir, ja, du, ich habe da ein Update. Huch, wie kannst du ein Update haben, von dem ich bis jetzt noch gar nicht wusste, dass es gibt? Ja, also iOS 6.1.3 ist dann am Dienstag rausgekommen und die großen Änderungen. This update contains improvements and other bug fixes, including, Doppelpunkt, fixes a bug that could allow someone to bypass the passcode and access the iPhone app, the phone app, improvements to maps in Japan. Blablab. Na, also da ist halt drin irgendwie der eine Passcode-Bug, von dem wir schon wussten. Dann ist drin einer von den Bugs, die Evasi 0N brauchte, um zu funktionieren, der da gefixt ist. Und irgendwas angeblich Karten in Japan. Witz an dem Passcode-Ding ist, dass danach dann noch aufgetaucht ist, ja, also wenn man dann irgendwie Sprachauswahl, um irgendwie einen Anruf tätigen zu können, tätigt und im richtigen Augenblick die SIM rauszupft, dann kommt man doch irgendwie wieder an dem Passcode vorbei. Aber ja, also da gibt es jetzt jedenfalls noch irgendwo wieder einen Passcode-Bug und keine Angst, Samsung-Telefone haben auch Sicherheitsschwankungen, die es ermöglichen, an einem eigentlichen Schutz vorbeizukommen und ins Gerät reinzugucken, wo man eigentlich nicht hätte gucken sollen. Die erwähne ich hier nur nicht, weil ich keine Samsung-Telefone habe und weil ich hier keine Samsung-Gerüchte. So, da gab es den Lynch, der am Mittwoch mir in die Finger fiel. Beziehungsweise Dienstagabend, und zwar Adobes ehemaliger CTO, Chief Technology Officer, wie auch immer, der wechselt jedenfalls zu Apple und ist da unter Herrn Mansfield irgendwie Vize-Dingsbums. So, der Name Lynch dass der irgendwie was mitteilen will, das ist mir nur dadurch aufgefallen, dass Herr Gruber so auf dem rumritt. Weil der Herr Lynch ist früher damit aufgefallen, dass er Flash immer noch verteidigt hat zu Zeiten, als das erste iPhone rauskam. Okay, gut, da kann man sich noch argumentieren mit, ja, aber alle anderen haben es ja. Als das iPad rauskam, hat er immer noch drauf bestanden. Als Google dann festgestellt hat, dass es ja eh keiner nutzt und es eingestellt hat, als Google es dann aus Android rausgeworfen hat, habe ich zumindest jetzt nicht mehr mitgekriegt, dass der da noch laut gebrüllt hätte von wegen, ja, aber das kommt auf anderen Plattformen. Weil das war ja der Zeitpunkt, wo es dann aufhörte, noch auf Plattformen zu existieren. Wo dann auch irgendwie dem letzten Idioten klar war, okay, das kommt nicht. So, wer irgendwelches Gewackel und Getön und was weiß ich nicht haben will, der sollte sich irgendwie was für mobile Geräte ausdenken. Irgendwas, was nicht Flash ist. So, von daher, ja, keine Ahnung, was der da irgendwie bei Apple will. Keine Ahnung, was Apple mit dem will. Es könnte auch sein, dass das so eine Fehlentscheidung wie der Broward ist, der sich dann auch in die Presse gekullert hat und gesagt hat, ja, passt da halt nicht. Ja, ach, schön, dass du es auch mal gemerkt hast. So, gestern gab es dann noch ein 100-Rücht, habe ich aus iPhone-Ticker rausgeklaut, weil nämlich in 100 Tagen, auf den Punkt genau, 6 Jahre nach der Vorstellung des ersten iPhones, am 29. Juni 2007, wird Apple zur iPhone 5S-Vorstellung einladen und dann nicht nur ein überarbeitetes iPad, sondern auch die nächste Smartphone-Generation Cupertinos vorstellen. Finde ich jetzt persönlich ein bisschen früh, weil eigentlich waren wir doch auf einer Herbstschiene unterwegs. Und nicht eine Frühjahrschiene. Vorausgesetzt in 100 Tagen haben wir dann schon Frühjahr. Und nicht diesen, naja, Winter is coming. Also genau genommen, Winter is not going. Hat jedenfalls eine Webseite Gizmorati exklusiv gerüchtet und verweist auf eine Apple-interne Quelle, deren Hinweise bereits durch weiteren Tippgeber bestätigt worden wären. Das Medienereignis soll unter dem Titel Original Passion New Ideas abgehalten werden und dürfte, sollten sich die Informationen bestätigen, die erste Produktvorstellung Apples mit einer detaillierten Terminvorhersage sein, die nicht nur das Datum, sondern auch das Motto des Events mehr als 3 Monate im Voraus kommuniziert. Oder anders ausgedrückt, das nehme ich jetzt einfach mal erstmal zur Kenntnis und sage so, ja, das ist eine Behauptung, die, also nur wenn man wieder die Past Performance nimmt, die man bei Apple ja nicht nehmen kann, weil sie sich selber regelmäßig ihre Past Performance brechen, dann erscheint es zumindest ein bisschen eigenartig, dass sie so früh im Jahr, so irgendwie im Juli, wie auch immer, da jedenfalls dann schon ein iPhone und ein iPad vorstellen. Also iPad, okay. Also 5. Generation, ja, kann ich mir vorstellen, dass sie das machen. Ein iPhone, ein neues, also mutmaßlich das 5S-iPhone. So, zumindest ist nichts anderes in der Gerüchteküche, was irgendwie aussieht wie, ja, wir haben hier neue Außenteile, bisher aufgetaucht. Von daher, also mutmaßlich ein 5S-iPhone. Warum sollten die das so früh im Jahr vorstellen? Na, weil wenn sie es früh vorstellen, bringen sie es ja auch relativ früh auf den Markt. Apple ist ja nicht berühmt dafür, dass sie irgendwas vorstellen und sagen, ja, und in einem halben Jahr kommt es dann auch mal auf den Markt. Na, da gibt es also eher eine Firma mit Mikro und Soft, die sowas gerne mal macht. Was dann dazu führt, dass das Nicht-Retweet-Surface Palm auf den Markt kommt, 3 Monate nachdem es angekündigt wurde. Aha, ja. So, also, gut, gucken wir mal. Warten wir mal. Schauen wir, warten wir ab, kriegen wir alles mit. So, Neues von der Mafia. Da gab es nämlich die GEMA, weil die GEMA hat sich mit der Bundesvereinigung der Musikveranstalter e.V., BVMV, sowie dem Berufsverband Disc Jockey e.V., BVD auf einen neuen umstrittenen Tarif VRÖ geeinigt, wie es in einer aktuellen Pressemitteilung der GEMA heißt. Der Witz an diesen Vereinigungen, mit denen sie sich da geeinigt haben, ist, dass es zumindest bei dem DJ-Gedöns das irgendwie so ein Kleinstverein ist. Da ist praktisch keiner Mitglied, aber GEMA brüstet sich damit, dass sie sich mit irgendwem geeinigt haben und hey, das ist ein eingetragener Verein, bestehend aus 3 Personen. Dann ist das ja jetzt hier eine große Einigung, müssen wir große Pressemitteilung veranstalten. Und da ist jedenfalls der Witz der, dass Kopieren von Musikstücken, die zum Zwecke einer späteren öffentlichen Wiedergabe angefertigt werden, mit einem Beitrag von 13 Cent je Track vergütet werden sollen. Diese Regelung betrifft vor allem Disc-Jockeys. Man hat sich jetzt ergänzend auf eine Übergangsregelung geeinigt, die beinhaltet, dass Stücke bzw. Musikdatenbanken, die vor dem 1.4.2013 vervielfältigt werden, nicht einzeln kostenpflichtig sein sollen, wenn der DJ dafür bis spätestens zum 31.12.2013 eine einmalige Pauschale von 125 Geldeinheiten bezahlt. Danach soll dann allerdings jede Kopie, die zum Zweck der öffentlichen Wiedergabe gemacht wird, mit 13 Cent vergütet werden. Plus, der Witz da ist auch noch, dass die GEMA alternativ zur Zahlung von 13 Cent auch pauschale Lizenzen anbietet. Der Abschluss eines Jahrespauschalvertrags über mindestens 500 Vervielfältigungsstücke ermäßigt sich die Vergütung im Jahr 2013 auf 50 Euro je angefangene 500 Vervielfältigungsstücke. Ich meine, das ist auch irgendwie so eine Geschichte, ja, und wenn man dann irgendwie eine Festplatte austauschen muss, weil die halt irgendwie den Geist aufgibt, dann darf man dafür aber gleich mal einen richtig dicken Betrag auf den Tisch legen. Weil Festplatten, die gehen ja nicht kaputt. Das macht man ja nur, um urheberrechtlich geschütztes Material mehrfach nutzen zu können oder so. Das irgendwie spannenderweise ja auf jedem Medium, was man käuflich erwerben kann, ohnehin nochmal eine Abgabe draufklebt, die man bezahlt. Fällt da irgendwie auch nicht weiter ins Dings, weil die ist ja nur für privates Gedöns. Ja, nur dann. So, dann gibt's Neubind. Weil Kulturstaatsminister Bernd Neumann hat sich nachdrücklich für einen Erhalt der Buchpreisbindung ausgesprochen. Sie sei eine der wichtigsten Voraussetzungen, damit es bei der Vielfalt des Bücherangebots zu erschwinglichen Preisen bleibe, sagte der CDU-Politiker bei einem Besuch der Leipziger Buchmesse. Er werde sich für eine Ergänzung des entsprechenden Gesetzes verwenden, um für den grenzüberschreitenden Handel mit E-Books die gleiche Regelung durchzusetzen wie für gedruckte Bücher. Der Witz an der Sache ist, wenn ein elektronisches Buch per Buchpreisbindung genau denselben Preis kosten soll, wie ein papiernes, auf totem Baum ausgedruckt und durch die Landschaft gefahrenes Buch, wirft das bei mir die Frage auf, wofür gehen denn bei einem elektronischen Buch die Beträge drauf, die bei einem Papierbuch für Druck, Transport, Lagerhaltung etc. pp. Draufgehen. Weil, Herr Neumann, auf die Gewahr hin, dass Sie es nicht wissen, und Sie wissen es ja nicht, bei einem elektronischen Buch, da muss ich kein Papier vorhalten. Das muss ich auch nicht bedrucken. Und ich muss auch nicht irgendwo Lager vorhalten, wo elektronische Bücher drin gelagert werden, sondern da gibt es sogenannte Computer. Die haben sogenannte Speichermedien, darunter Festplatten. Ja, also der Neumann, der hat irgendwie den Knall auch noch nicht gehört. Nein, also die Buchpreisbindung, die müssen wir haben. Ja, die haben wir auch nur in Deutschland. Ja, und eine wirklich gute Begründung ist mir dafür immer noch nicht begegnet, warum wir die eigentlich haben wollen. Aber hey, so, da gibt's unschädlich, weil es eine EU-Untersuchung gibt, der zufolge keine negativen Auswirkungen auf den digitalen Absatz von Musik durch Online-Piraterie existieren. Legt eine aktuelle Studie vom Institute for Prospect Technological Studies, IPTS, nahe, das zum Wissenschaftsdienst der EU-Kommission gehört. Für die Studie wurde das Brofsync-Verhalten von über 16.000 Personen aus Europa herangezogen und statistisch ausgewertet. Und dann behaupten die, dass Verbraucher keineswegs illegale Dovenloarts als Ersatz zum legalen Musikerwerb sehen würden. Außerdem könne man bei musikinteressierten Nutzern sogar einen leicht positiven Effekt herauslesen. Na, oder anders ausgedrückt, es gibt mal wieder eine Studie, die kommt zu dem Ergebnis, nein, Raubmord-Kopierterrorismus schadet der Content-Mafia nicht. Woraufhin die Content-Mafia dann schäumend mit Schaum vorm Mund irgendwo in der Landschaft rumstand und rumgebrüllt hat. Doch! Weil wir können euch das zwar nicht beweisen, aber wir machen demnächst nochmal eine neue Studie, die sagt, dass jeder Raubmord-Kopierterrorist 10 Trilliarden Geldeinheiten mehr ausgegeben hätte, wenn er nicht Raubmord kopiert hätte. Ja, nee, ist klar. Völlig überraschend, es gibt da eine Studie. Also, ob man von der irgendwie viel halten kann, weiß ich nicht. Keine Ahnung, aber es gibt zumindest eine Studie. So, dann aus der Kategorie... Ich hätte es ja fast vergessen, aber das Lügenschutzgeld ist, ich meine sogar heute, im Bimbisrat. Und da zeichnet sich jetzt gerade ab eine gewisse Verräterpartei. Wer hat uns verraten? Spezialdemokraten. Die deutet an, nein, also wir werden dieses Gesetz nicht im Bimbisrat aufhalten, weil wir könnten es ja eh nicht aufhalten, weil wir wollen ja nicht. Na? Oder anders ausgedrückt, das Lügenschutzgeld wird höchst vermutlich heute durch den Bimbisrat siegeln, weil Herr Stonebridge keine Eier hat. Weil die SPD sich nicht gewillt sieht, es aufzuhalten. Botschaft, die dabei dann auch bei mir ankommt, ist, die SPD hat offensichtlich keine Angst vor jenen, die Pi raten. Was im Zweifelsfall vielleicht einfach daran liegt, dass die sich gerade mit Schwung in der einen anderen dritten, vierten oder fünften Nicht-Wählbarkeitskrise versenkt haben, durch so Figuren wie den Herrn Nader mit dem Po im Vornamen, Nachnamen. Und ja, also was soll der Scheiß eigentlich? Ja, und dann ist das Glück, das Lügenschutzgeld wird dann wohl mutmaßlich Gesetz, weil die SPD sich dazu nicht bereit oder in der Lage sieht, es aufzuhalten. So, nachdem die SPD allerdings auch so eine Regelung in ihrem eigenen Wahlprogramm drin stehen hat, hätte es mich ohnehin überrascht, wenn sie irgendwas aufhalten würden. Und sie geben sich nicht mal Mühe, es dann irgendwie in einen Vermittlungsrat reinzuwerfen und sagen dann, naja, also nach der Wahl werden wir aber ein besseres Gesetz machen. Aber wirklich, das hättet ihr jetzt mit einem Vermittlungsrat zumindest schon mal versuchen können, wenn ihr es nicht mal versucht. Wieso soll man euch dann wählen? Na, also, nur noch mal zum Mitmeißeln. Die SPD bitte nicht wählen. Bitte nicht die SPD wählen. Die möchte nicht gewählt werden. Und wenn ihr dann schon mal dabei seid, bitte auch nicht die CDU, die CSU oder die FDP wählen. Die wollen alle nicht gewählt werden. Nicht von Leuten, die das Internet tatsächlich benutzen. So, Trollfe wies dann auch noch darauf hin, dass man mal in näherer Zukunft darauf achten könnte, wann dann die Presse mal wohlwollend über die SPD berichtet. Weil, hieß es dann so, ja, die Presse bedankt sich jetzt für die Förderung, die sie da bekommen hat. Aber ja. So, dann ist letzten Samstag eine Soyuz gelandet. Die hätte eigentlich letzten Freitag schon runterkommen sollen, nämlich die eine Hälfte der ISS-Besatzung, deren Zeit dann abgelaufen ist. Die hätten eigentlich am Freitag schon runterkommen wollen, aber da war dann irgendwie gerade im Landegebiet ganz fies, unangenehmes Wetter. Die haben da irgendwie Winter, ich weiß auch nicht. Die haben da auch noch schlimmeren Winter als wir, aber ich finde den Winter hier auch schon schlimm genug. Und jedenfalls ist da also jetzt eine Soyuz gelandet und damit ist dann die ISS-Besatzung jetzt nur 3 Personen groß. Kurz vorher hat der Astronaut, der kanadische Chris Hadfield, das Kommando der Station übernommen. Feierlich und so. Und der twittert aber trotzdem weiter wie vorher. Von daher, ja. So, gestern gab es dann auch noch einen akuten Fall von... Ist sie denn jetzt? Nee, vorgestern. Mittwoch gab es einen akuten Fall von Voyager soll gerade mal wieder an der Grenze, beziehungsweise vielleicht auch auf der anderen Seite der Grenze des Sonnensystems sein. Gab es dann irgendwie eine Meldung, allerdings gibt es sowohl Wissenschaftler, die behaupten, ja, also die Voyager ist jetzt aus dem Sonnensystem raus, als auch NASA-Wissenschaftler, die sagen, du ist sie nicht. So. Die NASA hat dementiert, dass ihre Raumsonde Voyager 1 das Sonnensystem verlassen hat. Man sei sich derartiger Berichte bewusst, sagte NASA-Projektleiter Edward Stone. Im Voyager-Wissenschaftlerteam bestehe aber Einigkeit, dass Voyager 1 noch nicht das Sonnensystem verlassen oder in den interstellaren Raum vorgedrungen sei. Zuvor hatte der von der NASA beauftragte Wissenschaftler, der emeritierte Professor Bill Weber, mitgeteilt, dass den schon im August vergangenen Jahres registrierten Messwerten zufolge die Sonde das Sonnensystem verlassen habe. Ja, kann man dann so oder so interpretieren. NASA sagt jedenfalls, nö, ist sie nicht. So, von daher, ja. Dann gab es Surf und Verkauf, nämlich Zahlen vom Surface Palm. Wie häufig hat sich denn Microsofts neues Schlagschiffprodukt, das Surface Palm verkauft? Naja, so bummelig 1,5 Millionen Mal. Haben People with Knowledge of the Company's Sales behauptet. Und zwar ein bisschen mehr als 1 Million von den Retweet, also den ARM-CPU-Dingern, auf denen man ja keine bisherigen Programme ausführen kann, weil, nö, geht ja nicht. Und die den Desktop auch nur deswegen haben, weil der Office-Quatsch halt in Metro, wir dürfen es nicht Metro nennen, mit den Kacheln halt einfach scheiße aussieht. Dann machen wir es lieber mit, sieht dann halt so scheiße aus und hat Touch-Targets, die zu klein sind, um sie zu erwischen. Aber ja, und bummelig 400.000 pro Surface Palms. Oder eines ausgedrückt, das sieht nicht so richtig töfter aus. Also wenn eine gewisse Obstfirma ein Tablettengerät auf den Markt bringt, dann sind die Zahlen innerhalb relativ kurzer Zeit schon erreicht und das sind dann nicht so Quartalzahlen. Oder Insgesamtzahlen bisher jedenfalls. So, dann, ich bin ja immer noch stinkig auf Google und da bin ich nicht der Einzige. Da gab es erstmal irgendwie eine Gopen-Meldung, und zwar die CalDAV-API. Die ich ja letzte Woche auch mal so nebenbei mit einem Nebenbeitritt erwähnt hatte, die da auch eingestampft wird. Und zwar ist der Witz an dem Ding der, dass die nicht komplett eingestampft wird, sondern die wird von, jeder darf sie nutzen, auf nur noch white gelistete Developer dürfen sie nutzen, was immer das dann in konkret heißt. Oder ein bisschen anders ausgedrückt, das heißt jetzt nicht unbedingt, dass das, was Google Microsoft gegenüber gesagt hat, so von wegen, ja, also hier den Exchange-Scheiß, den machen wir halt nicht mehr. Ja, nehmt doch CalDAV. Könnte sein, dass da Microsoft durchaus in der Liste der erlaubten Nutzer mit drin ist. Aber also die Frage, die das aufwirft, so, ja, was ist denn die Alternative, was man nutzen soll? Naja, Googles Kalender-API. Das ist inwiefern ein offener Standard? Also CalDAV ist definitiv ein offener Standard. Also, liebes Google, wenn ihr euch nochmal irgendwo hinstellt und irgendwas von Open faselt, darf man euch auch ins Gesicht kotzen. No, open always wins and Google is always open, right? Und dann gab es am Mittwoch auch noch irgendwie, Google zeigt ein tolles neues Produkt, was jeder unbedingt haben will. Sie nennen es Keep. Da kann man dann irgendwie ewiglich irgendwelche Daten in Googles Drive-Dienst keepen. Ewiglich Ständchen im Sinne von, solange bis Google irgendwann beschließt, dass die zweistellige Millionenanzahl Benutzer, die da mutmaßlich ist, nicht ausreicht und sie ist einfach einstampfen, von jetzt auf sofort. Ja, und der Witz an der ganzen Geschichte ist, diese Tatsache, die hat ihnen jetzt dann auch wirklich jeder nochmal aufs Brot geschmiert. Na, so frei nach dem Motto, nein, Google vertrauen wir nicht mehr. Google stampft geliebte und von ganz vielen Leuten, von ganz vielen sehr lauten Leuten benutzte Produkte ein. Mit relativ dünner Vorwarnzeit. Das ist schlecht. Das finden die Leute nicht gut. Die Leute vertrauen Google nicht. Und die Leute werden dann nämlich auch, ne, dass sie jetzt auch eben gerade die besonders lauten Leute erwischt haben, nämlich die, die dafür sorgen, dass in den Social Media die Nachrichten halt auftauchen. Ja, also die, die man halt braucht. Irgendwo müssen die Nachrichten schließlich nach Social Media gelangen. Und die Medien selber sind ja zu blöd dafür, das alleine hinzukriegen. Ne, die in Deutschland noch viel mehr als alle anderen. Aber ja, sorgt das halt jetzt dafür, dass ganz viele Leute sagen, nee, Google, nee, lass mal lieber die Finger von. Die stellen auch Sachen ganz schnell ein. Na, so macht man sich keine Freunde, Google. So, gab's gestern. So, dann gab's am Sonntag RSXt. Nämlich, die hohen Wellen, die Googles Ankündigung, den RSS-Dienst Reada zum 1. Juli einzustellen, die hohe Wellen geschlagen hat und im Internet, worin weiter heiß diskutiert wird, eine Online-Petition, die Google zum Weiterführen des Dienstes bewegen soll, hatte seit dem Start letzten Mittwoch bereits mehr als 100.000 Unterschriften gesammelt. Doch schon jetzt stellt Google die Benutzer des eigenen Webbrowsers Chrome vor vollendete Tatsachen, die RSS-Subskription-Extension, mit der sich nämlich RSS-Feeds da auch abonnieren ließen. Und RSS haben sie nur deswegen in dem Browser nicht drin, weil, boah, nö, das ist ja kein Bestandteil. Bah, sie brauchen im Browser schon RSS. Ja, okay, Safari hat auch kein RSS-Dings im Browser. Aber diese RSS-Subscription-Extension, die ist dann einfach mal schwupp weg gewesen. Huch. Na, offizielle Begründung war, hops, versehen. Na, weil irgendwie, wie war das irgendwie, die erste Option, wo man irgendwie Zeug abonnieren konnte, war halt ein gewisser Reader. Mhm. Ja, den brauchen wir ja jetzt nicht mehr. Den nutzt ja keiner mehr. Ja, nee, ist klar. So, wobei ich immerhin jetzt, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, Mr. Reader, der Mr. Reader Developer aus Berlin, macht sich zumindest intensiv Gedanken drüber, wie er denn in Zukunft da weiter vorgeht und scheint auf den Vorschlag von Herrn Arment ganz angetan zu sein, nämlich so frei nach dem Motto, naja, also eigentlich alles, was man jetzt braucht, ist jemand, der genau diese API-Calls vom Google Reader nachbaut. Und dann muss man im Leseprogramm nur irgendwo eine Möglichkeit haben, den Host einzustellen, gegen den diese API-Calls geschickt werden. Und ab da hat man dann zumindest, was die Infrastruktur da angeht, schon mal alles, was man dringend braucht. So, und nachdem Feedly danach klingt, dass sie genau das tun wollen, könnte das eventuell vielleicht unter Umständen auch schon genau das sein, was ich haben will. Was mich nicht daran hindert, trotzdem mein News-Rack auf dem Mini jetzt mit handoptimierter Feedliste zu führen. So als Zweitreader für den Fall, dass der Reader vielleicht dann doch irgendwie früher noch die Grätsche macht. Aber ja. So, dann gab es einen akuten Fall von Demail, was mal als Demisaster hier bei mir aufschlägt. Und zwar hier wieder Trollfe. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Total-Desaster namens The Mile verfolgt. Da gibt es gerade mal wieder was zum Lachen. Und zwar wollen sie das jetzt als Mittel zur Behördenkommunikation allen Behörden aufzwängen. Und das Finanzamt hat dann gesagt, hört mal, das geht nicht. Da bei The Mile, da kann der Provider Ausrufezeichen, die Mails entschlüsseln und das verstößt gegen das Steuergeheimnis. Ich weiß nicht, ob ihr das auf dem Radar hattet, aber der Mail ist die Wiedereinführung von Key Escrow durch die Hintertür. Das ist nicht etwa Ende zu Ende, sondern Placebo-Verschlüsselung und die Lösung für diese Peinlichkeit, für dieses an Peinlichkeit kaum zu überbietende Dilemma. Sie nennt die Abgabe in Ordnung, damit das automatisierte Entschlüsseln beim ISP nicht mehr als Verstoß gegen das Steuergeheimnis gilt. Nein, wirklich! Und das wirft dann irgendwie die Fragen auf, Moment, warum sollen jetzt Steuerdaten von Providern mitgelesen werden können dürfen? Was habe ich als Bürger davon? Ja, gewinne ich da irgendwas? Fällt mir jetzt so irgendwie akut nichts ein. Ja, und der Mail ist das Ding, wo ich von Anfang an davon ausgehe, dass irgendwo in der Spezifikation eine Hintertür für Bedarfsträger eingerichtet sein wird. Dass also jeder Geheimdienst, der irgendwie behauptet, dass er ein berechtigtes Interesse dran hätte, Geheimdienste beweisen sowas ja nicht, die behaupten ja nur, dann einfach mal da reinglotzen darf. So, okay, deswegen nutze ich es nicht. Wenn jetzt aber das Finanzamt mit irgendwelchen anderen Behörden meine Finanzdaten über einen von Geheimdiensten infiltrierten Kanal kommuniziert, dann finde ich das nur noch begrenzt lustig. Na, also mal davon abgesehen, okay, die Geheimdienste, die werden wahrscheinlich an die Originaldaten bei den Finanzämtern auch schon rankommen. Von daher, ja. Aber, ich sag mal so, GMX bzw. 1&1 und Telekom traue ich jetzt nicht so viel mehr als den anderen Ämtern. So, dann gab es gestern noch irgendwie eine Meldung, beziehungsweise vorgestern irgendwie, ja, Twitter hätte jetzt ein Patent, und zwar auf Twitter. Aha. Schön, also dass sie ein Patent beantragt haben auf Pull-to-Refresh, das war ja jetzt schon länger bekannt und jetzt hat Twitter sich selbst patentiert. Okay. Twitter, ja. Der Dienst, der auch lieber closed sein mag und nicht open. 9, jawohl. Oh, ist fast leer. Dann gibt es noch ein Ding von der Arbeit. Da habe ich gestern auch drüber geblockt. Und zwar lustige Gewerkschaftsveranstaltungen. Na, wir haben in unserem großen Firmenkonglomerat aus, waren früher mal mehrere Firmen, die halt dann irgendwie mal zusammengeschmissen wurden und jetzt irgendwie eine Firma spielen, zwei Gewerkschaften. Und zwar eine riesengroße namens Pferdi und eine kleine, die in den Nachrichten irgendwie mir noch nie begegnet ist. Deswegen nenne ich deren Namen lieber nicht, weil sonst wird es zu offensichtlich, wo ich arbeite. Und da war halt auch wieder lustiges Tarifvertragsverhandlungsgedöns, weil die Tarifverträge irgendwie zum Anfang des Jahres ausgelaufen sind. Und da gab es dann relativ schnell eine Einigung zwischen Arbeitgeber und der klitzewinzigen Gewerkschaft. Nämlich so bummelig, ja, hier da irgendwelchen Besitzstandquark, den bauen wir mal ein bisschen ab. Und ansonsten gibt es eine prozentuale Gehaltserhöhung von bummelig 2% dieses Jahr, 2% nächstes Jahr. Sternchen, die 2% dieses Jahr gelten aber erst ab 1. April und sind deswegen gerade gar keine 2%, sondern tun nur so. Und dafür gibt es aber dann noch eine hübsche Einmalzahlung, irgendwie 460 Euro auf die Pfote. So, zack. Das war so die erste Einigung. Was dann irgendwie passierte, war, dass dann Pferdi sich aufgeplustert hat und rumgebrüllt hat. Nein, wie könnt ihr nur? Ihr habt ja gar keine Leute, die Besitzstände haben. Da könnt ihr doch nicht bestimmen, was mit ihren Besitzständen von denen passiert. Brüll, Fauch, Keif. So, ja, dann verhandelt doch was Besseres. So, das haben sie dann auch gemacht, inklusive lustigen Gestreike. Ne? Das lustige Gestreike hatte ich letzte Woche, glaube ich, auch mal in einem Nebensatz erwähnt. Und was da jetzt dann rauskam, ist aus der Kategorie, also so viel besser ist es auch nicht. Und zwar kam da raus als Einigung, ja, so irgendwie 3% jetzt und 0,6% nächstes Jahr. Jetzt im Sinne von, ich meine sogar 1. Januar. So, 0,6% nächstes Jahr. Plus, wer gestreikt hat, kriegt auch noch eine vierstellige Summe in den Arsch geblasen. Eine niedrige vierstellige Summe. Also 1500 genau genommen. Und, ja, da dachte ich, naja, also so irgendwie von den Zahlen her nimmt sich das ja nicht viel. So, nachdem ich nicht gestreikt habe, was sollte ich da für ein Interesse daran haben, das haben zu wollen? Naja. Witz an der ganzen Geschichte ist, dass ja eigentlich TM es mal so üblich war, dass eine Gewerkschaft, wenn sie denn schon beschließt, dass sie streiken will, um eben zu zeigen, wie großartig dicke Eier sie doch haben und wie mächtig sie doch sind, dass sie dann eigentlich die Leute bezahlen für die Arbeitszeit, die sie ja nicht vom Arbeitgeber bezahlt bekommen, weil sie die Arbeitszeit halt nicht für den Arbeitgeber erbracht haben. So, da gibt's jetzt irgendwie billig Gewerkschaftsmitglieder, die halt nicht den vollen Ding sie bezahlen. Na, wie man kriegt ein Update, ja, egal. die halt auch nicht irgendwie das volle Streikgeld kriegen, bla bla. Und deswegen haben sie sich dann irgendwie vom Arbeitgeber 1.500 Geld über den Tisch wachsen lassen. Witz an der Sache ist, Arbeitgeber sagt dann so, ja, das ist hier Verhandlungsergebnis. Für diese Einmalzahlung musste die Gewerkschaft natürlich einbußen bei der prozentualen Erhöhung hinnehmen. So, was dann für mich den komischen Beigeschmack zurückließ, okay, und warum sollte ich daran interessiert sein, dass irgendwelche Gewerkschaftsfritzen streiken dürfen und dafür dann Geld in den Arsch geblasen bekommen? Also mal ganz davon abgesehen, sehr geehrter Arbeitgeber, heute arbeite ich nicht. Ich hätte dafür gerne eine fünfstellige Summe. Sehr geehrter Arbeitgeber, morgen arbeite ich auch nicht. Da hätte ich auch gerne nochmal eine fünfstellige Summe für. Sag mal, geht's noch? Ja, bezahlt bekommen dafür, dass man nicht gearbeitet hat, dafür, dass man den Arbeitgeber quasi geschadet hat durch seine Nichtarbeit? Das leuchtet mir jetzt so gerade irgendwie überhaupt nicht ein. So, was ich dann gemacht habe, beziehungsweise was dann sowieso rumstand, so bisher gab es halt einen Tarifvertrag, da war es halt scheißegal, bei welcher Gewerkschaft man ist. So, es gab einen Tarifvertrag für das gesamte Firmenkonglomerat. So, jetzt gibt es zwei Tarifverträge, nämlich einmal den von der putzig kleinen Gewerkschaft, die ja schon länger fertig waren, und einen von Pferdi. So, und da hat der Arbeitgeber dann irgendwann gesagt, so, okay, ja, wir schicken Ihnen ein Stück Papier, da können Sie sich dann ankreuzen und unterschreiben, welchen Tarifvertrag hätten Sie denn gerne. So, für Gewerkschaftsmitglieder gilt natürlich, dass sie den Tarifvertrag von ihrer Gewerkschaft bekommen. So, ja, nur da habe ich mir dann überlegt, okay, also ich gewinne nichts davon, wenn ich die riesengroße Gewerkschaft, die sich so asozial verhält, die sagt, nein, also wir sind nicht sozial zu unseren Kollegen, wir sind auch nicht mal sozial zu anderen Gewerkschaften, weil wir haben viel dickere Eier als die. Den Tarifvertrag, warum sollte ich den haben wollen? Da gewinne ich ja nichts mit. Nö, dann nehme ich mal lieber den von der kleinen Knuffelgewerkschaft. Da kommen zwar auch am Ende nur 3% bei rüber, plus Einmalzahlung, aber ja, es sind immerhin 3%, die nicht mit, hier, guck mal, lieber Arbeitgeber, wenn ich dir wehtue, dann kriege ich noch Geld von dir, vergütet werden. So, plus das Spannende nebenbei, was es dann nämlich bei einer Veranstaltung gab, wo so ein paar Kollegen von mir sich dann auch mal ins Benehmen gesetzt haben, war, dass es Leute gibt, die haben gesagt, naja, also Streik, da hätte ich ja nichts von gehabt, weil mein Schreibtisch ist schon voll mit unerledigten Aufgaben und sieht nicht danach aus, dass er sich von sich aus leert. Wenn ich jetzt streiken würde, würde ich mir selber also auch mehr wehtun, als ich nutzen würde. Deswegen habe ich nicht gestreikt. Und dafür werde ich jetzt dann bestraft als braves Gewerkschaftsmitglied damit, dass ich keine Einmalzahlung in den Arsch geblasen bekomme. Warum soll ich das fair finden? Oder anders ausgedrückt, die Gewerkschaft hat sich da gerade nicht so unheimlich viele Freunde mitgeschaffen. Na, sie haben einen Tarifabschluss, der ist halt schlecht. Schlicht und ergreifend. Ne? 3,6% mit 24 Monate Laufzeit ist nun wirklich, also wenn man sich hinstellt und irgendwas von 6 muss es mindestens vorm Komma sein, anfangs brüllt, dann ist 3,6 aber mal so locker drunter. Na, und also wer halt gestreikt hat, okay, ne, okay, kriegt Geld in den Arsch geblasen. Ja, eigentlich dachte ich, dafür ist die Gewerkschaft da. Aber ja, ne? So. Und ja, was jetzt halt rumkommt, ist, dass ich so den Eindruck habe, dass ganz viele Leute sich jetzt ganz intensiv überlegen, ob sie bei der Gewerkschaft eigentlich noch mitspielen wollen. Die andere Gewerkschaft macht mit viel kleinerer Welle ein inhaltlich nicht so viel schlechteres Ergebnis und macht aber eine viel kleinere Welle. So, wer jetzt nicht gerade irgendwie schon 10 Milliarden Jahre lang Besitzstände angesammelt hat und deswegen davon nicht loslassen kann, warum sollte der eigentlich bei der großen Gewerkschaft mitmachen wollen? Was gewinnt man dadurch? Ja, das ist spannendes nebenbei gewesen. So, aber was wir jetzt wieder in die Ohren bekommen, ist mein herzallerliebster Lieblingsschulchor, den ich hier heute mit Clive und Corey von 2004 vom 24.07. mit You'll Be in My Heart für Minute 8 dabei habe. Gefolgt von, ich meine, hallo, OP-Checkliste, ne? Ist ja klar. Der fehlte noch in der Sammlung, nämlich PS22 Sooner or Later aus der OP-Liste, remember? Ja, den hatte ich ja in 323 letztes Jahr. Und 323 vom letzten Jahr weiß ich auch nur deswegen nochmal auswendig, weil ich es mir diese Woche gerade nochmal komplett angehört habe, auf der Suche nach, wenn ich da meinen Was ist eigentlich mit dem Auge im vergangenen Jahr los gewesen Podcast baue, da komme ich ja nie und nimmer auf genügend Material. Deswegen habe ich mich bei den Tagebüchern orientiert, die da unter 323 noch rumlagen. Ja, also jedenfalls Sooner or Later in 3 Minuten 31. OP-Liste, remember? Gefolgt von, naja, hatte ich schon, ist mir aber egal. Neil deGrasse Tyson, The Most Astounding Fact, 3 Minuten 33. So. Dann, so, Teil 3 grün, sowas. Dann sage ich erstmal danke fürs Anhören, runterladen, streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Für den Fall, dass ihr euch irgendwie bemüßigt fühlt, mir irgendeine Form von Reaktion zukommen zu lassen auf das, was ich hier so von mir gelabert habe, seid ihr dazu herzlich eingeladen, das in meine Richtung zu kommunizieren. Zum Beispiel per Tavit oder Apple.net Botschaft an den jeweiligen Account namens Kompott, per Emil an, solange es denn den Mail-Account noch gibt, compublog@gmail.com oder per Kommentar im compublog.de unter den Eintrag zu Kompott 367 Dix und Teil 2, 3. Ja, wie auch immer. Könnt auch den bei Teil 2 reinschreiben, aber Teil 3 wäre hier passender. Dann drohe ich mal damit, dass ich nächste Woche nicht ganz so viel arbeiten muss, weil da gibt es so einen Brauchtumstag. Wie auch immer. Und dann gibt es da so Ostern. Ostern im Schnee. Ja. Frohe Weihnachten. Genau. Und dann drohe ich aber jedenfalls damit, dass ich höchstvermutlich nächste Woche wieder unterwegs sein könnte, wieder was aufnehmen könnte. Und darauf hoffe, dass es nicht ganz so arschkalt ist wie heute. Weil heute ist echt unangenehm. So. Und dann wünsche ich euch jedenfalls viel Spaß mit PS22 und You'll Be In My Heart und Sooner or Later. Und dem Herrn Neil deGrasse Tyson und dem Moses Sounding Fact. Und bis zum nächsten Mal. Was dann in ungefähr einer Woche sein könnte, wenn er nichts dazwischen kommt. You'll be in my heart. Yes, you'll be in my heart. From this day on, now and forevermore. Yes, you'll be in my heart. No matter what they say. You'll be here in my heart, always. Come stop your crying, it'll be alright. Just take my hand, hold it tight. I will protect you from all around you. I will be here, don't you cry. For one so small, you seem so strong. My arms will hold you, keep you safe and warm. This bond between us, no, it can't be broken. I will be here, don't you cry. Cause you'll be in my heart. Yes, you'll be in my heart. From this day on, now and forevermore. You'll be in my heart, no matter what they say. You'll be here in my heart, always. Why can't they understand the way we feel? They just don't trust what they can't explain. We might be different, but deep inside us, we're not really different at all. Cause you'll be in my heart. Yes, you'll be in my heart. From this day on, now and forevermore. Don't listen to them, cause what do they know? We need each other. To have to hold, they'll see in time. I know. When destiny calls you, you gotta be strong. I may not be with you, but you have to hold on. They'll see in time. I know. We'll show them together, cause you'll be in my heart. You'll be in my heart from this day on, now and forevermore. Yes, you'll be in my heart, no matter what they say. You'll be here in my heart, always, always. Always, always and always. Just look over your shoulder.
Just look over your shoulder. Just look over your shoulder, and I'll be there always.
Awesome, huh? Awesome. Awesome.
Daniel, drumming comes from inside. Go.
What is the most astounding fact you can share with us about the universe?
The most astounding fact.
The most astounding fact.
Is the knowledge that the atoms that comprise life on Earth, the atoms that make up the human body, are traceable to the crucibles that cooked light elements into heavy elements in their core under extreme temperatures and pressures. These stars, the high mass ones among them, went unstable in their later years. They collapsed and then exploded, scattering their enriched guts across the galaxy. Guts made of carbon, nitrogen, oxygen, and all the fundamental ingredients of life itself. These ingredients become part of gas clouds that condense, collapse, form the next generation of solar systems, stars with orbiting planets. And those planets now have the ingredients for life itself. So that when I look up at the night sky, and I know that, yes, we are part of this universe, we are in this universe, but perhaps more important than both of those facts is that the universe is in us. When I reflect on that fact, I look up. Many people feel small because they're small and the universe is big, but I feel big because my atoms came from those stars. There's a level of connectivity. That's really what you want in life. You want to feel connected. You want to feel relevant. You want to feel like you're a participant in the goings-on of activities and events around you. That's precisely what we are, just by being alive.